weil jeder, der daran interessiert ist, wir haben einige Fonds, die offen zur Investition sind. Auch im Markt soll natürlich kein Angebot sein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts COI Matrix, dem Podcast über Interessenkonflikte in Private Markets, Luxemburg und Lunches. Ich begrüße Stefan Grimm. Stefan, wo treffe ich dich gerade an?
Genau, nicht in meiner Keminate, sondern tatsächlich hier auf der BAI AIC, wo wir hier seit gefühlten 7 Tagen sind und teilweise immer wieder die gleichen Leute treffen, oft die wir auch schon kennen, aber dann oft auch neue Leute aus dem Private Markets Business. Deshalb unser erster Live-Podcast on the go.
Richtig.
Und wir haben neues Equipment hier.
Genau, wir haben nochmal tief in die Taschen gegriffen, dann nochmal so ein neues Gear. Also man hat ja immer so ein bisschen, also das ist ja eigentlich, jedes Hobby kennt das, ja, da muss man einfach nochmal investieren. Benutzen wir zum ersten Mal. Wir sind tatsächlich in Frankfurt und sind auch nicht alleine, Stefan. Wen haben wir da mitgebracht?
Sebastian Lupen, hallo.
Ja, hallo, freue mich hier zu sein, vielen Dank. Ist mir eine Freude.
Sorry, wir haben dich so ein bisschen abgegriffen zwischen Tür und Angel.
Absolut.
Und, aber natürlich, wie man dich kennt, total spontan. Hast gesagt, klar, bin ich dabei.
Ich bin total dankbar.
Hier keine Politik vom großen Haus, kannst direkt reingehen. Ne? Da frei und offen sprechen, da sind wir ja da. Also wir haben immer ein bisschen Spiegel-TV-Niveau hier.
Ja, dafür bin ich bekannt.
Sehr gut. Hast du kleinen Rückblick, Ausblick, BAI, AIC, wie findest du dieses Jahr im Vergleich zu letztem Jahr? Ist dir da gut gefallen, nicht so gut?
Genau, also ich glaube, es ist schon eine hochwertige und qualitativ gute Veranstaltung insgesamt. Es gab ja ein bisschen die Befürchtungen im Vorfeld, habe ich von vielen gehört, dass die LPs weiter abgenommen haben. Gab, glaube ich, auch ein Mailing, dass man ein bisschen die Sales-Bemühungen
zu aggressiv.
Ja, man soll es ein bisschen zurückfahren.
Deswegen machst du jetzt Podcast.
Ja, genau. Also habe ich auch im letzten Jahr eigentlich gar nicht so wahrgenommen. Kann aber sein, weil ich vielleicht selbst Sales mache. Da kann man ja nie genug machen. Also von daher. Aber nee, insgesamt gute Veranstaltung. Und gestern Abend sieht man euch beiden ja auch an. War ja auch nicht so schlecht.
Ich wollte jetzt eigentlich die Einstiegsfrage stellen, mit der wir immer unseren Podcast beginnen. Aber eigentlich ist ja die Frage, mit der man die Leute auf der BAI begrüßt, ist ja, und wie lange ging es gestern?
Genau. Also ich war natürlich ganz vorbildlich relativ früh im Bett. Und ich würde sagen 12 Uhr, 12:30 oder okay, sowas, noch ganz okay.
Und hast du über deinen aktuellen Interessenkonflikt gebrütet? Was hast du uns da mitgebracht?
Genau, ja, ihr habt mich ja gefragt, was ist mein aktueller Interessenkonflikt? Und ich habe es eben auch schon mal scherzhaft angedeutet. Wir sind ja Kunde bei euch, auch mit Kunden von uns. Und wir finden euch gut und ich glaube, das ist mein größter Interessenskonflikt heute. Also mal schauen, ob ich was Kritisches auch finde.
Ja, wir sind ja offen für Kritik. Nee, sind wir eigentlich nicht.
Also eigentlich schon mal nur. Wir sagen das immer nur. Ne? Also, wenn die Kritik kommt, dann machen wir ganz schnell das Mikro aus.
Genau, das ist ja auch sinnvoll zu einer Konferenz. Die Private Markets Industrie, alles besser, geiler, immer mehr, immer höher. Zinsniveau ist ganz egal. Es läuft einfach weiter, so muss es sein. Und jeder geht hier raus und hat wieder positive Energy. Also meine Stimme ist auch ein bisschen belegt, merke ich gerade.
Wo kommt das her?
Ja, es kommt jetzt von 2 Tagen, wo wir da immer im Sinne der Märkte unterwegs sind. Von daher.
Nee, also wenn es zu negativ wird, bitte einfach rausschneiden.
Aber eben, genau.
Ja. Okay.
Ja. Und legen das drüber.
Genau, wir sind ja in einem Breakout-Room. Also wir haben uns einen kleinen Raum von der BAI kurzfristig zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Und würden, glaube ich, ganz gerne ein bisschen über dich erfahren. Also was machst du? Wo kommst du her? Was ist dein Background? Erzähl gerne mal.
Ja,
wir sind ja eigentlich ein Luxemburger Podcast, du bist kein Luxemburger, hast mit Luxemburger wahrscheinlich weniger am Hut, aber Private Market kennt man dich durchaus.
Genau, wahrscheinlich hört man es am fehlenden Akzent, ich bin kein Luxemburger oder drumherum. Ich komme aus Aachen ursprünglich, bin natürlich auch Alemannia Aachen-Fan, da muss ich an der Stelle mal Werbung für machen, steigen gerade in die 3. Liga auf.
Soll ich jetzt hier ausgehen oder ist das noch okay?
Das ist für den Fußball-Podcast.
Vielleicht war das der Interessenskonflikt eigentlich. Aber genau, komme aus Aachen, bin von Haus aus Bankkaufmann, habe mal eine Zeit lang auch Jura studiert und habe dann eigentlich über Zufall den Einstieg in Private Equity gefunden, weil ich neben dem Studium auch gearbeitet habe. Und da im Bereich der alternativen Kapitalanlagen beziehungsweise im Private Equity Bereich der Talangs. Und da hat die Reise begonnen, so vor 16, 17 Jahren ungefähr, 2007, kurz vor der globalen Finanzkrise angefangen. Und Ja,
Bankkaufmann ist super, erzählt. Oder? Das ist auch ich in der Steuererklärung, da wird ja immer gefragt, was man aktuell macht, da mache ich immer noch Bankkaufmann.
Weil ja, mache ich auch, das stimmt, das ist so drin.
Also weil ich denke dann immer, da guckt die dann, das ist seriös.
Dem kann man vertrauen,
ja. Ja, gut, genau.
Also sie weiß natürlich nicht, dass ich bei der Deutschen Bank gelehrt habe.
Ich wollte sagen, bist du Genosse oder bist du das?
Nee. Das bei den Sparkassen? Okay. Nee, mein Vater war bei der Sparkasse und dann musste man sich weiterentwickeln, heißt, dann ging es in die Großbank und die Großbank war dann nicht mehr so groß, aber ja, hat trotzdem Spaß gemacht und super hilfreich bis heute. Kann ich auch nur jedem empfehlen, eine Berufsausbildung zur Orientierung hilft einem eigentlich im ganzen Leben.
Genau, früher, ich glaube, hatte ich auch schon Podcast erzählt, dass ich eine Bankausbildung bekommen und dann hat man gefeiert, hat man noch eine Flasche irgendwas aufgemacht. Ich glaube, heute wäre es eine Strafe für viele, wenn sie noch eine Bankausbildung nicht studieren dürfen oder sonst was machen, sich da selbst finden.
Ja. Das ist schon klinisch verliebt. Bei unserem Jahrgang ist gefühlt auch die Hälfte habe ich eine Bankausbildung gemacht und die andere Hälfte hat dann Lehramt studiert.
Ja, das war so, man musste erstmal was Solides machen.
Genau, richtig.
Ja, so. Und, genau.
Okay. Und also durch Zufall heißt, die haben dann einfach jemanden eine Analyst-Position gesucht oder war das über ein Praktikum? Oder?
Genau, ich war Werkstudent am Anfang, ein Jahr lang und dann hat mein damaliger Chef gesagt, ich habe hier eine Stelle offen und kannst du dir das nicht vorstellen, auch dauerhaft zu machen und dann habe ich das kurzerhand entschieden und ich glaube, nicht so unerfolgreich. Ich habe dann ursprünglich angefangen auf der administrativen Seite, also das, was man vom typischen Geschäft mit geschlossenen Fonds dann auch kennt, also Reporting, Cashflows, cool. Capital Accounts.
Einer von uns, sehr gut.
Genau, also kenne mich ein bisschen aus sozusagen und bin dann nach 1,5 Jahren gewechselt auf die gute Seite in den Investmentbereich und habe mich spezialisiert eigentlich auf die Analyse von Secondary Fonds und so hat alles angefangen.
Aber bist du da auch im Daily Doing, also guckst du da noch immer vertiefend rein, also gerade so eine Analyse oder machst du eher, ich meine, du hast ja viele Kunden, also allein die wir kennen zusammen, ist das eher jetzt sozusagen so eine Relationship Key Account Manager, wo du guckst nochmal Sanity Checks drüber?
Ja, es hat sich schon natürlich über die Jahre geändert, also mit einigen Zwischenstationen bin ich dann ja bei der Altamail CRM mittlerweile Geschäftsführer in Deutschland und betreue eben unsere Mandatskunden, also Kunden, sagen wir mal, ab 100 Millionen etwa. Und da lässt das Tagesgeschäft jetzt nicht mehr so viel Zeit, in jede Due Diligence mit reinzugehen. Aber ich schaue es mir schon noch immer sehr gerne an. Und,
also hast du Spaß dran?
Wenn absolut, absolut. Also es macht Spaß, aber die Zeit lässt es jetzt nicht mehr so häufig zu.
Ja. Gut, als Geschäftsführer hat man ja auch andere, sag ich mal, Verpflichtungen. Da muss man sich mit Handelsregistereintragungen auseinandersetzen.
Podcast.
Und man muss Steuererklärungen unterschreiben.
Es gibt super viele formale Dinge einfach, die man mittlerweile erfüllen muss. Und die füllen dann auch schon einen Großteil des Tages. Und der Rest ist natürlich dann Kundenbetreuung, Kundenakquise. Und ab und zu mit euch sprechen und einen Podcast aufzeichnen.
Und Altamail KAM Deutschland ist weiterhin eine GmbH, eine KVG in Köln dann.
Genau, es ist eine GmbH in Köln. Wir sind zugelassen als AIFM aus dem KGB heraus, sitzen in Köln, haben in Deutschland noch ein Büro in München und insgesamt sind wir jetzt mittlerweile eine global aufgestellte Firma mit Büros auch in Madrid und Barcelona. Madrid ist auch unser Headquarter und daneben sind wir in London, in New York und in Santiago de Chile mit Büros unterwegs. Von daher europäischer Kern, spanisch-deutsch und global investierend, Kunden überwiegend europäisch.
Aber wir haben ja jetzt ein paar, sag ich mal, die ähnliche in Anführungszeichen Dienstleistungen anbieten, ja kennengelernt, mit denen wir auch sprechen. Da ist natürlich immer so die Frage, warum geht man jetzt zu der Altamail CRM und nicht zu jemand anderem? Was ist also euer Pitch, wo ihr sagt, okay, das ist was, das gibt es jetzt eins über den anderen nicht?
Ja, am Ende sind wir, glaube ich, alle schon ähnlich aufgestellt und ich glaube, es gibt auch, also die Branche ist ja sehr klein, es gibt 20, 30 Anbieter jetzt in unserem Bereich, also im Bereich von Dachfonds und Managed Account-Lösungen. Ich glaube, dass schon alle sehr gut aufgestellt sind. Da gibt es jetzt niemanden, wo ich denken würde, das passt gar nicht und genauso sticht, glaube ich, auch niemand unbedingt heraus. Am Ende ist es People's Business, das heißt, die Unterscheidung liegt eigentlich in den Personen und da unterscheidet sich dann eben auch, welche Gespräche führt man, welchen Service kann man erwarten. Das unterscheidet uns. Bei Altamail CRM bin ich und woanders bin ich nicht. Und das trifft auch natürlich auf meine Kollegen zu und das ist der wesentliche Unterschied. Daneben haben wir natürlich Zugang zu Fonds weltweit. Das haben viele andere auch, aber teilweise sind die eben unterschiedlich. Wir haben einen sehr, sehr reichen Erfahrungsschatz. Das unterscheidet uns in Deutschland vielleicht ein bisschen. Die vormalige CRM ist Ende der 90er Jahre gegründet worden, 1998. Wir sind 25 Jahre im Markt, zwar unter verschiedenen Brandnames, aber im Prinzip mit einer Kernmannschaft, die gleich geblieben ist, okay, über die Zeit.
Ja, CRM ist auch Cologne Asset Management, oder? Das war ursprünglich mal das.
Genau, Branding. Genau. Die CRM steht für Cologne Asset Management. Ursprünglich ist von Dr. Rolf Wickenkamp in Köln gegründet, zusammen auch noch mit einigen anderen Partnern, die jetzt heute nicht mehr dabei sind. Er ist noch dabei, Co-Chairman bei uns im Aufsichtsrat und hat das Ganze begleitet über die Jahre. Mittlerweile, früher war es eher ein familiengeführtes Unternehmen und sein Sohn Felix ist Deutschlandchef bei uns, auch in der Geschäftsführung, hat also ein bisschen den Stab übergeben, aber mittlerweile sind wir global, wir sind 46 Partner weltweit. Wir haben, wie ihr wisst, seit letztem Jahr Permira als Minderheitsgesellschafter bei uns, worauf wir sehr stolz sind und genau.
Was ist also der Gedanke dahinter? Also ist das so der allgemeine Trend, dass man so GP-Beinbild macht, ein bisschen M&A, oder seht ihr euch als Portfoliounternehmen, verlängerte Werkbank, was?
Ja, ich glaube, Sie sehen uns als Portfoliounternehmen. Dafür spricht natürlich auch, dass Sie das Investment bei uns aus einem Ihrer Fonds heraus gemacht haben, aus der Permira Growth Linie. Ich denke, Permira oder weiß es auch, Sie haben sich den Markt genau angeschaut. Wir haben eine Entwicklung bei den Anbietern mit einer gewissen Konsolidierung. Einerseits jetzt durch die letzten 2-3 Jahre, die nicht wie die anderen 10 Jahre davor davon geprägt waren, dass man von einem Erfolg zum nächsten gehen konnte. Da werden wir wahrscheinlich über die nächsten Jahre auch noch eine weitere Konsolidierung sehen. Das heißt, da gibt es eine Chance einfach und Permira hat sich, glaube ich, verschiedene Situationen angeschaut und unsere als diejenige identifiziert, als Plattform, als Grundstein, mit der sie anfangen wollen. Und ja, da sind wir super gespannt, wohin die Reise geht.
Okay, aber es ist schon so im allgemeinen Trend, also man sieht ja viele oder mehr und mehr solche Transaktionen, wo du sagst Konsolidierung. Once Warren Cap, eine Beteiligung, da ist.
Genau, wir haben Glendower zu CVC gesehen, ja. Wir haben Montana gesehen.
Und PGIM, ja.
Genau, also es gibt schon einige in letzter Zeit.
Weil das sind die Großen, aber auch so gerade in, also ich würde euch jetzt so Tier 2, so, also obwohl ich das nicht ganz einschätzen kann, absolut, wie groß der spanische Bereich ist. Ja. Und da habe ich das Gefühl, dass das auch mehr kommt, also gerade so im europäischen, weil eigentlich der amerikanische Markt ist ja immer weiterentwickelt. Ne?
Das stimmt, ja.
Aber da müsste da noch mehr kommen, meinst du auch eigentlich, ne? Aber warum braucht man die Größe, oder ist einfach interessant, ist super Modell für einen Private Equity Fonds, das eine globale Plattform oder zumindest eine paneuropäische Plattform zu
machen? Ja, ich glaube, Größe macht schon Sinn, also damit du besser skalieren kannst, dann irgendwann auch. Und die kleineren Anbieter, die vielleicht auf eine Strategie oder eine Asset-Klasse eher orientiert sind. Jeder überlegt ja irgendwann, wie er seine Dienstleistungen diversifizieren kann, damit er auch Umsätze diversifiziert und Kunden. Ich glaube, es ist ein logischer Schritt für viele Fund-of-Fund-Anbieter gewesen, vor 10, 15 Jahren dann auch Managed Accounts anzubieten, um die Kunden vielleicht nicht vollständig zu verlieren, die erwachsen werden und aus den Fund-of-Funds sich herausentwickeln. Es ist eine natürliche Entwicklung gewesen, dass man sich von überwiegend Private Equity orientierten Anbietern entwickelt hat zu auch Infrastruktur, Private Debt, also angrenzende Assetklassen in die Breite. Und ja, ich denke, es ist eine Entwicklung und ein Trend, der weitergehen wird und das Größe am Ende wahrscheinlich schon einen Unterschied macht. Ja.
Und das, also für den deutschen Kunden oder für unsere Kundenklientel, also die Investoren, die VAG-Kunden, ist natürlich wichtig, ein deutsches Pedigree auch zu haben, deutsche Ansprechpartner. Ja. Das heißt, wird oft die Frage wahrscheinlich gestellt, wie sehr seid ihr spanisch? Und die Spanier bekommen wahrscheinlich gleich eine Frage gestellt. Und die zweite, was mich interessiert, weil was als Investor würde ich es aber spannend finden, wenn ihr sagt, okay, ihr könnt mehr Access zu spanischen GPs geben, weil das ist natürlich ein Markt, ich glaube, die haben dieses Jahr das beste Wirtschaftswachstum oder super Wirtschaftswachstum in Spanien. Also absolut. Da, wo man vielleicht als deutscher Manager die noch gar nicht so sieht, aber die waren ja vor Ort, weil man eben mehr im Markt ist, sieht man vielleicht schon einen upcoming GP.
Genau, also ich glaube, der Punkt ist sehr valide. Gerade in diesen beiden Märkten, sowohl in Deutschland als auch Spanien, spielt Sprache immer noch eine große Rolle. Kunden erwarten eigentlich ein Reporting in ihrer Sprache, wenn möglich, und auch entsprechende Ansprechpartner. Insoweit werden wir das auch in diesen beiden Märkten nicht aufgeben, weder in Deutschland noch in Spanien, sondern dabei bleiben. Ist auch vielleicht ein Unterscheidungsmerkmal zu einigen anderen Anbietern, die dann eher englischsprachig geprägt sind und versuchen, in Deutschland oder in Spanien Fuß zu fassen. Bei den spanischen GPs oder vice versa könnte man ja sagen, für Spanier sind vielleicht auch deutsche GPs interessant. Es kommt immer natürlich darauf an, was ich für ein Investor bin. Denn wenn ich vielleicht etwas oder ein bisschen Private Equity mache, dann gehe ich vielleicht nicht von vornherein auf Spezialitäten, das heißt auf Branchen- oder länderspezifische GPs, sondern ich bewege mich eher im paneuropäischen oder nordamerikanischen GP-Markt bei Managern, die eher opportunistisch oder agnostisch investieren. Von daher findet der Austausch nicht so sehr statt, beziehungsweise ist nicht so sehr nachgefragt, aber wir kennen den Markt in Spanien natürlich sehr gut, was die GPs angeht, unsere Kollegen natürlich, und umgekehrt kennen wir natürlich auch den Markt in Deutschland sehr, sehr gut. Und wir schauen uns das an, und wenn da jemand gut ist, dann werden wir ihn sicherlich auch in den Kundenportfolien wiederfinden.
Aber jetzt sind ja Häuser wie ihr traditionell eigentlich so partnerschaftlich strukturiert, also ähnlich wie bei den Big Four, dass man sagt, macht gerade auch für die Jüngeren, hat man gewissermaßen so einen Partner-Track und kann sagen, okay, wenn du hier richtig reinhaust, dann kommst du halt eben auch in eine entsprechende Position mit vielleicht sogar an Carry-Töpfe. Ich weiß nicht, ob es heute im Dachfondsbereich noch Carry gibt oder ob das ein Relikt aus der
weiß ich auch nicht.
Nee, okay. Ich weiß mal erst in 10 Jahren, ob sie den vielleicht hätte mal geben können.
Ja.
Und jetzt habt ihr ja aber einen Investor, der ja durchaus für sich oder für seine Investoren eine Rendite haben möchte.
Ja.
Ist das ein Spannungsfeld oder sagt man, nee, das passt eigentlich, weil jetzt haben wir jemanden, mit dem können wir auf Augenhöhe auch über solche Themen diskutieren, die helfen uns vielleicht sogar Vergütungsstrukturen zu implementieren, die halt einfach das Beste aus den Leuten rausholen, oder ist das langfristig vielleicht sogar eher Zündstoff?
Also da war mein Gefühl, dass wir schon bisher nicht best in class, aber sicherlich im Marktstandard unterwegs waren, was Gebühren angeht. Natürlich spricht man dann mit so einem Partner, der aus der Branche kommt und den wir auch für sehr gut halten. Umgekehrt waren wir auch schon seit vielen Jahren bei Permira und mit Permira investiert, weil wir es einfach für einen sehr guten europäischen GP halten.
Ja, der Zirkelbezug eigentlich, oder?
Das ist eigentlich ja, so ein bisschen.
Jetzt muss man wahrscheinlich etwas genauer hinschauen. Und ich fände komisch, wenn wir jetzt bisher nicht bei Permira investiert gewesen wären und auf einmal die Fonds nun unseren Kunden empfehlen würden. Aber das kann man ja in dem Fall eben sehr einfach eben auch zeigen. Also seit 2013, 14 ungefähr, da habe ich persönlich das erste Mal bei Permira investiert in den Fünferfonds. Und von daher. Ja, aber man spricht mit Permira natürlich über solche Sachen. Man nimmt auch ihre Erfahrung mit. Ob die jetzt in einem Gebührenbereich liegen, weiß ich nicht. Aber Permira ist natürlich sehr stark in Software, in Tech. Das sind Dinge, die Branche ja auch umtreiben. Okay. Digitalisierung. Wie können wir Prozesse digitalisieren? Wie können wir unseren Kunden Informationen besser und schneller zur Verfügung stellen? Und dann geht es natürlich auch um normale Fragen, wenn jemand sich mit Private Equity irgendwo beteiligt. Wie sieht die Produktpalette aus? Welche Märkte sind penetriert, welche nicht? Wo sollte man hin? Das sind, glaube ich, die Fragen, die man strategisch diskutiert.
Also sind die auch, wo sie Minderheitsbeteiligung haben, also wenn du das sagen darfst, kannst, sind die schon ein aktivistischer Investor? Also
bei uns natürlich nicht. Nein, aber Scherz beiseite, es ist eben eine Beteiligung aus dem Growth-Fonds. Das ist gekennzeichnet typischerweise von Minderheitsbeteiligungen. Bei uns sind das 40%. Das kann man in der Presse auch ja nachlesen. Und das war uns auch wichtig, gerade auch für die Partnerschaft, aber im Sinne unserer Kunden eben auch, dass das Management, dass die Partnerschaft eben die Strategie und das Zepter erstmal in den Händen behält. Das wollen wir auch nicht ändern, absehbar. Also da ist nicht geplant, dass wir eine Mehrheit irgendwo abgeben. Und genau, also von daher aktivistisch aber weniger bei uns, glaube ich.
Aber da Nochmal die Frage mit dem spanischen Markt. Also ist das ein Thema für Deutsche? Was soll ich sagen? Oh, super interessant, weil bevor ich nach China gehe oder mir was angucke, kann ich ja in Europa bleiben, in der Währung und krieg da ein paar Spezialitäten, das ich vielleicht auch ein Stück weit besser verstehe. Ist das ein USP oder wird es gar nicht so?
Also es
also für so klassischen deutschen
ich, also, LP. Nee, also ich, meine Wahrnehmung ist es nicht. Also es wird, wir diskutieren das eigentlich wenig und es wird auch jetzt nicht aktiv nachgefragt von Kunden. Aber wir haben diese Nachfrage ohnehin wenig auf einzelne Länder. Wir haben auch keine Nachfrage nach explizit italienischen GPs in Frankreich wenig. In Spanien kennen wir jetzt den Markt vielleicht ein bisschen besser, haben Insights, aber wir haben uns natürlich auch vorher, schauen wir uns jedes einzelne Land im Detail an, haben auch Länderspezialisten in unseren Investmentteams und es gibt sehr, sehr gute GPs, auch in Frankreich, auch in Italien, auch in Spanien. Aber die Tendenz von Investoren geht häufig, wenn sie direkt mitentscheiden, eher zu paneuropäischen GPs. Wie zum Beispiel Permira, aber auch andere. Und wenn wir also so länderbezogene GPs machen, dann ist das häufig eher für unsere Fund-of-Fund-Programme, wo wir diskretionär dann auch entscheiden können.
Was hat man so für eine Marge?
Ich persönlich jetzt oder wer genau? Unsere Fonds oder?
Ist das transparent in der Branche oder also? Da ist das ein Thema, das...
Das ist ganz lustig.
Weißt du, was ein anderer eine Marge ungefähr hat? Also so, ich meine, wenn er da reingeht, kann man das gut. Ich habe es noch nie probiert. Die können es wahrscheinlich.
Es ist ganz lustig, weil so ein wir hatten es gestern an einer anderen Stelle, haben Kollegen oder Freunde und Geschäftspartner auch über genau das Thema, haben uns unterhalten. Ich glaube, einige Personen kennen Margen von anderen Häusern und vielleicht wir auch, aber am Ende spielt das auch keine so große Rolle, was genau jetzt jemand anders nimmt oder nicht nimmt. Es kommt darauf an, dass man, glaube ich, seine eigene Leistung richtig bepreist. Ich würde jetzt darauf verzichten, heute die ganz genauen Sätze zu nennen, aber jeder, der daran interessiert ist, wir haben einige Fonds, die offen zur Investition sind, auch im Markt, soll natürlich kein Angebot sein, aber da ist immer jeder willkommen, natürlich bei uns anzuklopfen und mit uns zu sprechen. Ja.
Wir haben noch ein paar Minuten, wenn du sagst, so ja. Trends, also Sophistication, also du sagst ja die klassischen Fund-of-Fund-Programme, da sind jetzt, ich denke, fast alle maßgeblichen LPs allokiert, siehst du da auch, das ist vielleicht jetzt Co-Investment, Secondaries, ich habe so Infrastructures, neue Real Estate, so als Buzzword habe ich gehört, was siehst du da so an Trends, wo es weitergeht, Entwicklung von der Strukturierung, von der Asset-Strategie?
Also im Moment muss man sagen, eine ganz hohe Nachfrage gibt es natürlich im Sekundärmarkt und dementsprechend nach Secondary-Fonds. Ich glaube, da wird sich ausbilden, also wir hatten eine sehr starke Entwicklung, sagen wir mal, im Zeitraum 2005 bis 2010 ungefähr, als vor allen Dingen der Private Equity Sekundärmarkt, angeführt von Koller als einem der ersten, als sich das ausgebildet hat. Und ich glaube, was wir sehen werden, sind Secondary Fonds, die vielleicht sich jetzt auf andere Assetklassen in Zukunft auch beziehen werden, also auf Infrastruktur, auf Private Debt. Weil diese Bereiche Mitte der 2010er Jahre etwa oder Anfang der 2010er Jahre angefangen haben, im Primärmarkt sich zu entwickeln. Das heißt, sie sind jetzt reif genug. Es gibt genügend Angebot, auch Fonds zu füllen und entsprechend zu kaufen. Wir sehen natürlich eine Tendenz zu GP-led Secondaries. Also das heißt, weniger der Kauf einzelner Fondsbeteiligungen, sondern mehr Continuation Vehicle, Einzelassets, die von GPs angeführt verkauft werden an Secondary Fonds. Im Venture-Bereich haben wir natürlich einen Blick auf künstliche Intelligenz.
Macht ihr Venture auch?
Wir haben eine Venture-Tochter, die heißen Galdana, die sitzen in Barcelona, weil Barcelona ist einfach ein bisschen hipper als Madrid. Ist auch häufig wärmer und liegt außerdem am Meer. Und insoweit hegen und pflegen wir unsere Kollegen und haben die da sitzen. Das sind so 15 Leute ungefähr, haben drei Fonds bisher aufgelegt, machen das sehr gut aus meiner Sicht.
Was ist Direct oder?
Nee, ist auch Fund of Fund, also Dachfondsgeschäft und haben ganz gute Beziehungen zu einigen nordamerikanischen Top-GPs und investieren aber auch in Europa, auch in Asien ein bisschen Das heißt, unsere Venture-Aktivitäten bilden wir über Galdana ab. Ist eine eigene Marke, die aber zu Altama CRM dazugehört.
Und da auch Venture, hat man ja hier wieder auf der Konferenz gehört, siehst du da schon mehr und mehr Fragestellungen von LPs, gerade Deutschen, die sagen, wenn sie können, ich würde gern mehr Venture machen, vielleicht mal über Dachfonds anfangen?
Ich höre das von vielen, aber die viele machen es nicht. Insoweit ist das immer eine Frage nach Venture. Viele sagen auch, Venture gehört irgendwo dazu, zu einem gut diversifizierten Portfolio. Und am Ende muss man sagen, die Deutschen neigen dazu, nicht so schnell zu vergessen, sagen wir mal so, und ist meine Wahrnehmung. Und
geht es um die Telekom-Aktie? Oder?
Klar, nee, da ist man wirklich leidgeprüft, glaube ich. Und auch letztes Jahr nochmal Softbank, den Rückschlag, den wir hatten in den Bewertungen, was eigentlich nichts substanziell mit dem Geschäftsmodell von Ventures und Venture-Fonds zu tun hatten. Aber es gibt eine große Zurückhaltung. Viele sagen sich, glaube ich, wenn ich 100 Millionen in den Bereich alternative Kapitalanlagen investieren möchte, warum soll ich dann Venture machen? Warum soll ich nach Asien gehen? Warum soll ich Einzelländerfonds auswählen? Ich kann genauso gut in große paneuropäische oder global investierende GPs investieren und erziele eine Rendite, die Private Equity entspricht.
Und akzeptiere die Klumpenrisiken dann einfach, die man dann im Portfolio
schreibt. Mischen und streuen kann man ja dennoch ein bisschen, und aber ist sicherlich, alle sind da etwas ähnlich unterwegs, insoweit, ja.
Gut, also mein Traum ist immer noch, dass sich das Thema Venture auch ein bisschen etabliert bei den LPs, weil es auch einfach gezeigt hat in den USA, dass es durchaus eine Überrendite erwirtschaften kann. Also ich spreche eine kleine Lanze jetzt für die VC-Branche. Stefan sagt immer, das ist alles nur ein Geschäft, damit die Hipster in Berlin ihre Pizza schneller bekommen.
Oder ich mag ja die Hipster in Berlin. Aber der US-Markt ist halt älter. Ne? Also genau. Da gibt es halt 30, 40 Jahre, die haben einen Track-Record, anderen Access. Und ich glaube, das wird kommen. Es wird vielleicht nochmal 10 Jahre dauern. Aber dann sehen wir auch, dann haben die vielleicht auch die LPs genug Zutrauen, auch in deutsche, europäische Fonds reinzugehen, weil heute, wenn man nur in deutsche-europäische Fonds reingeht, da ein Dachfonds, eine vernünftige Diversifizierung, einen guten Track Record zu bekommen, und man braucht den Access da noch, ne? Das ist schon schwierig, glaube ich.
Also ich glaube, wir haben die Notwendigkeit jetzt im Prinzip ja auch in der Covid-Krise gesehen mit BioNTech, dass es schon auch notwendig ist, Kapital zur Verfügung zu stellen in Projekte und in Firmen, die Dinge entwickeln und versuchen, ganz neu voranzutreiben. Eigentlich ist die Hoffnung, dass aufgrund dieses sehr wichtigen für uns auch Beispiels vielleicht da eine Belebung kommt. Aber sie ist in Deutschland bei Investoren häufig eben noch nicht gegeben, ist meine Wahrnehmung. Die KfW hat ja einen sehr großen Venture-Dachfonds eingesammelt, glaube ich, in den letzten 1, 2, 3 Jahren. Und also mal sehen, wo die Reise hingeht. Aber ich wäre einverstanden damit, in 10 Jahren wird sich das Bild wahrscheinlich nochmal ändern.
Oder Gorillas war auch eine tolle Sache. Nicht nur BioNTech, auch Gorillas hat 2 Minuten schneller mein Magnum bekommen, das ich bestellt habe.
Gorillas, absolut. Flaschenpost, um einige zu nennen. Ich weiß gar nicht, wer von denen alles jetzt Venture finanziert ist, aber.
Ich glaube, Windeln.de war auch stark finanziert durch
diese Kanäle.
Gibt's doch, oder?
Nee, auch nicht mehr. Okay. Aber ich meine, manche Modelle laufen.
Habe ich auch gehört, weiß aber gar nicht, wer da dabei war. Ahnung, von daher.
Andere Geschichte. Aber klar, vielleicht lacht man auch in 10 Jahren, Mensch, das hat vor 10 Jahren mit KfW Capital schon nicht funktioniert, warum sollten wir jetzt Venture machen? Und dann bleiben wir in der Bubble drin, aber wir wollen es mal nicht hoffen.
Ich glaube nicht, das ist ein Finanzierungsproblem. Ich glaube einfach, es ist ein Problem von Mindset, auch von kulturell bei uns. Und ich glaube, der Markt braucht halt einfach das Zutrauen, dass man jetzt mal auch die Krise jetzt, also dass die Bewertung überlebt sozusagen. Sieht, okay, ein paar sind über die Wupper gegangen, aber da waren ein, zwei dabei, die haben das rausgeholt und da habe ich eine gute Rendite. Ja. Und ich glaube, wenn man die 20 Fonds haben im europäischen Markt, so wie es jetzt jeder an Sequoia, an Horowitz sagt, und das dann wird das auch funktionieren. Da gehe ich auch rein.
Das Geld ist ja
über ein LTIF mit einem Sparplan.
Genau, wenn nicht, wird halt neues Geld gedruckt.
Das hat ja auch funktioniert. Aber, also ich glaube, das wird auch kommen, dass wir sehen ja jetzt auch, ihr merkt es wahrscheinlich auch in Gesprächen, beziehungsweise ihr seht es wahrscheinlich auch, da ihr ja administrativ viele Portfolien begleitet. Wir sehen, dass Distributions wieder stärker kommen jetzt in den ersten Monaten. Es hat angezogen im Vergleich zum letzten Jahr, ist unsere Wahrnehmung jedenfalls. Der Markt scheint sich zu erholen. Ja. Auch hier bei der Konferenz habe ich den Eindruck, dass die Stimmung was Fundraising, was Deals angeht, wieder etwas verhalten optimistischer ist. Und ich glaube, so insgesamt zu so einer Markterholung gehört natürlich dann auch dazu, dass auch ein Venture-Segment vielleicht wieder Fahrt aufnimmt.
Ja. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen den Raum gleich räumen, weil ich glaube, gleich geht es hier um Nachfinancing. Ist ja auch eine spannende Überleitung. Also quasi das Beleihen von Portfolien, um Ausschüttungen vorzufinanzieren.
Ja.
Von Portfolien, die eh schon beliehen sind. Also spannend,
ob sehr schönes Thema,
da die nächste Blase sehen oder nicht. Das macht ihr aber nicht sowas, ne? Oder ist das was, was ihr euch auch, habt ihr nichts mit am Hut?
Wir schauen uns alles an, also, was es im Markt an Entwicklung gibt. Aktuell machen wir es nicht, gibt keinen Grund dazu. Wir haben auch Ende letzten Jahres mal eine kleine Ausarbeitung gemacht für unsere Kunden, wo im Markt es eingesetzt wird. Da war unsere Wahrnehmung, dass es noch sehr vereinzelt eingesetzt wird, aber es kommt zunehmend. Und von daher bin ich gespannt, was hier gleich so an Statements kommt.
Cool. Super. Dann dir noch eine gute Zeit, heute letzter Tag.
Danke euch. Ja.
Müssen wir Gas geben, reinhauen, nochmal 3-4 Kaffee trinken und dann geht's heim und dann müssen wir die Visitenkarten nachbearbeiten.
Absolut. Also wenn es nicht so schlecht war, freue ich mich wieder zu kommen.
Cool. Gerne.
Oder zu sprechen.
Und, ja, sehr gut. Vielleicht gibt es da auch News, die wir dann verkünden können. Vielleicht. Ja,
mit Tamira im Hintergrund gibt es immer was
zu berichten. Ich würde mir auf jeden Fall was überlegen für euch. Und,
Du warst exklusiv auch, oder?
Genau.
Ja. Wir machen dann.
Wir können dann auch live aus Köln.
Ich mach dann exklusiv, aber off the record. Und dann schauen wir mal, wohin es geht.
Cool. Super. Sehr gut. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke euch.
Ciao. Ciao.